RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Zurückweisung von Asylsuchenden fest, obwohl eine Gerichtsentscheidung Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit nährt. Das Berliner Urteil sei eine Einzelfallentscheidung ohne allgemeine Gültigkeit, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Zuvor war Kritik an ihm laut geworden. Das Gericht hatte 3 Somaliern Recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Der Sieg des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Nawrocki in Polen setzt die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Tusk unter Druck. Er werde im Parlament die Vertrauensfrage stellen, sagte Tusk in einer Ansprache im polnischen Fernsehen. Das Regieren unter dem neuen Präsidenten werde Einheit und Mut der Dreierkoalition erfordern, erklärte Tusk. Die Vertrauensabstimmung solle dafür ein erster Test sein. In Polen hat das Staatsoberhaupt mehr Befugnisse als der Bundespräsident in Deutschland. Vor allem kann er mit seinem Vetorecht alle Reformpläne der Regierung blockieren. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. Sie forderte die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln oder eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. In Cottbus wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage sowie eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1.800 Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten gefunden worden. Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er besiegte den Briten Cameron Norrie klar in 3 Sätzen. Damit trifft Djokovic am Mittwoch auf den Deutschen Alexander Zverev. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum frühen Morgen bleibt es gering bewölkt und überall trocken. Später im Norden etwas Nebel bei 12 bis 7 Grad. Tagsüber meist freundlich und trocken bei 23 bis 26 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst Österreich, die A14 Rheintal-Walgau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Fendertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. Dann A23 Hamburg Richtung Heide, zwischen Hohenfelde und Lägerdorf, Sperrung nach einem Unfall. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Rheinbach und Swisttal wegen einer LKW-Bergung voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die A66 Rhein-Main-Schnellweg Frankfurt Richtung Wiesbaden ist zwischen Diedenbergen und dem Wiesbadener Kreuz nach einem Polizeieinsatz gesperrt. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt durch diese Nacht.
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info mit Philipp Kaver, willkommen. Nachts deckt man Gegner mit Drohnenschwärmen ein. Tagsüber sitzt man dann am Bosporus zusammen und verhandelt, ob und wenn ja, wie man sich aus dieser Lage befreien will. Durch Waffenstillstand, durch einen Frieden. Und man verhandelt darüber, welche Bedingungen für beide Seiten gelten sollen. Zum zweiten Mal haben sich Vertreter der Ukraine und Russlands in der Türkei getroffen. Uwe Lüb berichtet aus Istanbul.
Wir erwarten vor allem produktive Gespräche und so bald wie möglich konkrete Fortschritte, damit das gewünschte Ergebnis erreicht werden kann, so der Außenminister der Türkei, Hakan Fidan, zu Beginn der Gespräche. Er hat das Treffen moderiert. Erst fast 2 Stunden später als geplant ging es los. In türkischen Medien heißt es, Fidan habe noch mit der ukrainischen Delegation reden wollen. Nach rund 1 Stunde ist das Treffen zu Ende. Die Ukrainer treten zuerst an die Öffentlichkeit. Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umerov. Wir haben uns auf einen weiteren Austausch geeinigt, sagt er. Einbezogen werden sollten auch junge Soldatinnen und Soldaten. Und es sei eine Liste mit den Namen ukrainischer Kinder überreicht worden. Verschleppt, sagt die Ukraine. In Notlagen geraten und gerettet, sagt Russland. Außerdem sollten die Leichname Gefallener übergeben werden. Einseitig von Russland an die Ukraine, so der russische Delegationsleiter Wladimir Medinsky, konkret 6.000. Weiter, sagt Medinsky, umringt von Journalisten und kaum zu verstehen. Wir haben der türkischen Seite unser zweiteiliges Memorandum überreicht. Erstens, wie ein echter langfristiger Frieden zu erreichen ist und zweitens, welche Schritte unternommen werden müssen, um eine vollwertige Waffenruhe zu ermöglichen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben ein ziemlich ausführliches Papier erarbeitet, weshalb die ukrainische Seite es mitnimmt und später antwortet. Dann werden wir sehen. Der Austausch von Vorstellungen darüber, wie für beide Seiten ein Waffenstillstand vorstellbar wäre, haben Russland und die Ukraine Mitte Mai verabredet. Eine Bewertung des russischen Vorschlags wollen die Ukrainer noch nicht vornehmen. Ihr Vorschlag sei ja öffentlich gemacht worden. Die russische Seite habe sich jedoch bis zuletzt bedeckt gehalten, sagt der Sprecher des ukrainischen Außenministers Horhi Tichy. Und weiter.
In the end, the peace process starts with the basics.
Letztlich beginnt der Friedensprozess mit den Grundlagen und diese sind ein Waffenstillstand, humanitäre, vertrauensbildende Maßnahmen und ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, die dann einen substanziellen Friedensprozess in Gang setzen können. Unmittelbar nach den Gesprächen in Istanbul äußert sich der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, auf einem Treffen der östlichen und nordischen NATO-Partner in Vilnius. Er ruft unabhängig von den Gesprächen zu mehr Druck auf Russland. Wir müssen auf der Ebene der G7 an gemeinsamen Sanktionen arbeiten, auch mit den Vereinigten Staaten und mit allen Menschen auf der Welt, die Frieden wollen. Ob, wann und wie es zu Frieden zwischen Russland und der Ukraine kommt, ist jedoch auch nach den jüngsten Gesprächen in Istanbul weiter unklar. Doch, so formuliert es der Präsident des Ausrichterlandes bisheriger direkter Gespräche der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, es sei sein größter Wunsch, sowohl Herrn Putin als auch Herrn Zelensky in Istanbul oder Ankara zusammenzubringen, auch mit Herrn Trump und vielleicht auch mit mir, und so Istanbul zu einem Zentrum des Friedens zu machen.
Uwe Lüb berichtete aus Istanbul. Über die Gespräche dort und über das Momentum der Kriegsführung hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit dem Politikwissenschaftler Nico Lange gesprochen, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Kann sich in den Gesprächen überhaupt etwas Richtung Waffenstillstand bewegen, hat er ihn gefragt, solange die USA, die auf Verhandlungen gedrungen haben, teilnahmslos daneben stehen und auch den Sanktionsdruck nicht erhöhen.
Ja, also von alleine geht das nicht. Und nur durch Beobachten wird es nicht besser. Und es gibt ja, glaube ich, einen weit verbreiteten Wunsch zu sagen, gut, dass gesprochen wird, hoffentlich kommt dabei was heraus. Aber der Wunsch reicht nicht, sondern man muss es befördern, dadurch, dass man den Druck auf Putin erhöht. Über Energiepreise, über die Sanktionierung der Schattenflotte, über die stärkere militärische Ausstattung der Ukraine. Und je stärker und je schneller wir das machen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Gesprächen was herauskommt. Aber man wird nicht 2 brauchen. Vermutlich braucht man 20 oder vielleicht sogar 32.
Also weitere Vermittler und auch solche, die der Ukraine am Tisch den Rücken stärken.
Der Vermittler braucht es, glaube ich, keine. Man muss, glaube ich, auch in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht vermitteln, zwischen welchen Positionen denn. Da sind ja nicht 2, die sich streiten und wir müssen kommen und sagen, streitet auch nicht, sondern da hat einer den anderen überfallen. Und wir müssen dem Überfallenden helfen und müssen den Angreifer zum Frieden zurückbringen. Dafür tun wir im Moment einiges, aber eben nicht genug.
Also war der für Freund und Feind verblüffende Angriff auf die Flugplätze der strategischen Bomberflotte Russlands gestern der bessere Weg, um Russland von der Aussichtslosigkeit des Krieges zu überzeugen? Besser als die Gesprächstherapie, die die russischen Diplomaten in Istanbul gut aushalten?
Es ist sinnvoll, den Ukrainern zuzuhören, übrigens auch den Mittelosteuropäern. Ich glaube, da gibt es einige, die sehr gut wissen, wie Putin tickt, wie Russland funktioniert und warum man Stärke zeigen muss, wenn man gegenüber Russland in Verhandlungen etwas erreichen will.
Haben Sie auch heute in Vilnius wieder bekräftigt auf einer Konferenz, ja?
Ja, und wenn man entgegenkommt, das, was bei uns so die Intuition ist, entgegenkommen, freundlich sein, Angebote machen, das wird aus Putins Perspektive als Einladung aufgenommen, noch weitere Forderungen zu stellen. Da sollten wir, glaube ich, mit Lernfähigkeit rangehen. Ob diese Angriffe jetzt geholfen haben, schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen, das kann ich nicht beurteilen, weil das so ein spektakuläres Ereignis ist, dass man noch nicht richtig absehen kann, was die politischen und militärischen Folgen sind. Russland ist immer noch im Schockzustand und wird sicherlich eine Weile brauchen. Es wird aber auch zu innerrussischen Diskussionen führen. Klar ist aber auch, mit der Ukraine muss man rechnen und die Botschaft ist auf russischer Seite angekommen.
War es ein Geniestreich für den Moment oder ist das vielleicht sogar ein Pearl Harbor-Moment, über den russische nationalistische Militärblogger ja wörtlich stöhnen, weil die Selbstgewissheit einer Nation und ihrer Armee aus heiterem Himmel erschüttert und zerstört wurden?
Ja, das ging ans Eingemachte. Also die strategische Bomberflotte in so einem Land wie Russland, das ja durchaus eine strategische Kultur hat, wo man besessen ist von Bombern, von Raketen, von Flotte, von diesen strategischen Elementen. Das gibt es bei uns so ja nicht, aber das ist in Russland schon durchaus sehr stark Teil der strategischen und politischen Kultur. Das ist eine Frage an die russische Identität. Und es ist sehr interessant, dass wenn man Militärblogger liest in Russland, wenn man russische Militärexperten verfolgt, dass da großer Respekt da ist für diese Operation der Ukraine und gleichzeitig ganz große Wut auf die eigene militärische und auch politische Führung. Das kann, glaube ich, auch in Russland nicht ohne Konsequenzen bleiben und wird noch viele über lange Zeit beschäftigen. Es könnte natürlich aber auch sein, dass die russische Führung genau aus dem Grund die ganze Sache runterspielt und sagt, ach, da ist eigentlich gar nicht viel passiert, ist alles nicht so schlimm. Weil man sich natürlich nicht eingestehen will und auch der russischen Öffentlichkeit gegenüber nicht eingestehen will, dass man so verletzlich ist bei solchen wichtigen strategischen Elementen.
Ist es wiederholbar oder ist das ein Zaubertrick, der, wenn er mal erklärt wurde, kein zweites Mal funktioniert? Immerhin haben die Russen jetzt wohl einen neuen Blick auf die Gefahr lasch kontrollierter Lkw, falls sie sie überhaupt kontrollieren können.
Ja, psychologisch ist das schon ganz interessant, oder? Wenn Sie jetzt in Russland so Container sehen, das sind ja Standardcontainer, die sehen alle gleich aus. Da kommt man, glaube ich, aus russischer Sicht schon ins Grübeln. Es wird in Russland auch die Frage auftauchen, was macht eigentlich die russische Spionageabwehr so den ganzen Tag? Wenn so eine Operation möglich ist, jetzt kann man das so ganz sicher nicht wiederholen, aber erinnern wir uns doch mal, die Ukraine hat auch, ohne eine eigene Marine zu haben, das Flaggschiff Moskwa versenkt. Hat auch keiner gedacht, dass das so möglich ist. Jetzt ist diese Operation da mit den strategischen Bombern, also dass die Ukraine durch Innovationskraft und durch neue Technologien und auch durch Mut auf ganz neue Ideen kommt, das werden wir, glaube ich, noch öfter sehen.
Das sagt Nico Lange, er ist Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz. Es ist 1.13 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Für die Bundesregierung ist er ein hochinteressanter Mann, der US-Senator Lindsey Graham. Der Republikaner möchte mehr US-Sanktionen gegen Russland. Er ist für die Ukraine und er kennt Trump. Gestern hat er in Berlin Außenminister Wadefuhl und Kanzler Merz getroffen, um sich über Waffenhilfe und ein neues Sanktionspaket abzustimmen. Auf Lindsey Graham wird Friedrich Merz also setzen, wenn er in dieser Woche zum Antrittsbesuch im Weißen Haus erwartet wird. Christina Nagel hat beobachtet, wie viel Wunschdenken und wie viel echte Chancen da vielleicht drinstecken.
Es kommt nicht oft vor, dass ein US-Politiker zum Hoffnungsträger einer deutschen Regierung wird. Erst recht, wenn es sich um eine politisch so schillernde Figur handelt wie Lindsey Graham. Einst scharfer Trump-Kritiker, heute enger Vertrauter des US-Präsidenten, Jurist, einflussreicher Republikaner, Senator und aktuell Verfechter eines umfangreichen US-Sanktionspakets gegen Russland. Es sei jetzt Zeit, Putin zu bestrafen, sagt Graham in einem exklusiven Tagesthemen-Interview, weil der sich einem Frieden widersetze und Spielchen spiele.
It is the most draconian sanction bill I've ever authored.
Es sei das drakonischste Sanktionspaket, das er jemals ausgearbeitet habe, sagt er in den Tagesthemen. Geplant sind sogenannte Sekundärsanktionen. Das heißt, die geplanten Strafmaßnahmen richten sich nicht direkt gegen die russische Energiewirtschaft, sondern zielen auf deren Kunden, vor allem auf China.
70% der russischen Ölverkäufe gehen nach China und Indien. Wenn China morgen aufhört, billiges russisches Gas und Öl zu kaufen, wird Russlands Kriegsmaschine zum Stillstand kommen.
Graham, der demonstrativ die amerikanische und die ukrainische Flagge am Revers trägt, weiß im Senat eine parteiübergreifende Mehrheit hinter sich. Und er ist überzeugt, dass auch Trump trotz seiner oft russlandfreundlichen Rhetorik mitzieht. Was möglich wäre, wenn es gegen den Erzrivalen China geht. Allerdings erwartet Graham auch von den Europäern, dass sie ebenfalls China stärker als bisher ins Visier nehmen, und zwar noch vor dem G7-Gipfel in ein paar Wochen.
So I expect that our European allies will issue new sanctions, will focus more on China than they have in the past before the G7 summit in a couple of weeks.
Eine Forderung, die für die EU, vor allem für Deutschland, angesichts der Handelsbeziehungen zu China schwierig werden dürfte. Die EU ließ der deutsche Außenminister Johann Wadephul nach seinem Treffen mit Graham etwas vage wissen, werde weitere Sanktionen verhängen. Ins Detail ging er nicht. Dass Europa und die USA den Druck auf Putin aufrechterhalten müssten, damit dieser an den Verhandlungstisch komme, in diesem Punkt sei man sich einig. Um den Druck zu erhöhen, hatte sich die Bundesregierung gerade erst entschieden, die Militärhilfe für die Ukraine auszubauen. Es würden nicht nur Waffen geliefert, betonte Johann Wadephul im ZDF.
Wir werden also Waffensysteme, die sehr weitreichend sind, durch die Ukraine entwickeln und produzieren lassen. Und Deutschland wird das finanzieren. Das ist langfristig eine wirkliche Lebensversicherung für die Ukraine.
Ein Wendepunkt von vielen in diesen Tagen. Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen wird aus Sicht der Bundesregierung auch der ukrainische Drohnenangriff auf Militärflughäfen in Russland und die Zerstörung von Langstreckenbombern haben. Der Angriff wird als außergewöhnlich bewertet. Inwieweit er sich auf das kurze Gespräch zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul ausgewirkt hat, ist offen. Auch das wird ganz sicher ausgewertet werden. Der sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers war mit vor Ort, bereit, mit anderen Europäern die ukrainische Delegation bei Bedarf zu beraten.
Christina Nagel berichtete. Beeindruckende Baudenkmäler, historische Industriestätten und ganze Stadtensembles stehen auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste. Insgesamt 51 solcher Orte gibt es hierzulande in Deutschland, quer übers ganze Land verteilt. Viele sind weit mehr als eine Art Freilichtmuseum. Zum Beispiel die Klosterinsel Reichenau im Bodensee, die steht seit 25 Jahren auf der UNESCO-Liste, weil sie die große kulturelle und religiöse Bedeutung des Benediktinerklosters im Mittelalter zeigt. Esther Läufen war auf der Reichenau unterwegs und hat geschaut, wie lebendig das Kulturerbe der ehemaligen Klosterinsel heute noch ist.
Unsere Chorkapelle hier in Niederzell, St. Peter und Paul, ist gebaut worden, die Kirche 799. Und das ist ein alter romanischer Raum, wo wir mit den Menschen hier das Stundengebet halten.
Sagt Pater Stefan und lächelt mit braunen Augen freundlich durch seine randlose Brille. Die Kirche St. Peter und Paul ist eine von drei bis heute erhaltenen Kirchen der Klosterinsel Reichenau. Im Jahr 724 gründete der Wanderbischof Pirmin hier das Benediktinerkloster. Die letzten Mönche verließen die Insel rund 1000 Jahre später im 18. Jahrhundert. Seit 2001 leben nun dank Pater Stefan wieder Benediktiner auf der Insel Reichenau.
Ich habe das damals gespürt, dass hier ein Geist ist, der mich vom Herzen her angezogen hat.
Lebendig wird dieser Geist auch an drei ganz speziellen Tagen im Jahr, sagt Stefanie Schreiber, Kulturreferentin der Insel Reichenau.
Auf der Insel ist das religiöse Leben sehr zentral. Es gibt drei Inselfeiertage. An diesen Tagen steht wirklich die Insel still. Es gibt eine Prozession durchs Dorf, einen besonderen Gottesdienst. Und diese Inselfeiertage sind quasi erlebbare Überlieferungen aus dem damaligen Kloster.
Gefeiert werden diese Feiertage nur auf der Insel. Es sind das Markusfest, das Heiligblutfest und Maria Himmelfahrt. Eine wichtige Rolle spielen dabei jahrhundertealte Reliquien wie Gebeine des heiligen Markus, die in Schreinen auch heute noch bei den Prozessionen über die Insel getragen werden, sagt die Reichenauerin Andrea Ehestedt-Huber. Sie führt gerade eine kleine Touristengruppe durch das Münster.
Reliquie, also hier dieses kleine Kreuz, um das geht's. Ich sag's Ihnen nachher im gotischen Chor.
Die Reliquienschreine werden in der Schatzkammer des Münsters aufbewahrt.
Jetzt müssen wir den Schlüssel hier holen. Man hat hier natürlich das Original des Markusschreins. Die Grundkonstruktion ist aus Holz. Es ist mit einem Silberblech überarbeitet, das dann vergoldet wurde. Man sieht auch hier natürlich sehr schön, die sind aus Bronze gegossen. Die Löwen als Füße des Markus.
Dem heiligen Markus ist auch der westliche Teil des Münsters geweiht. Ganz unabhängig von ihrer traditionsreichen Geschichte genießen viele Touristen aber auch einfach nur die Schönheit der Bodenseeinsel, viele mit dem Rad.
Das ist unser Frühjahrsurlaub und wir haben den Bodensee schon umrundet, weil das wunderschön ist. Die Ruhe, die wunderschöne Architektur.
Entspannend, weg von dem Stress, den man sonst immer hat.
Viel Natur, viel Gemüse, viel, was der Seele und dem Leib gut tut.
Sehr angenehm, sehr friedlich, schön grün, das ist noch heile Welt.
Sowohl Touristen als auch Einheimische sind beim täglichen Stundengebet mit Pater Stefan herzlich willkommen. Seine neue Heimat umschreibt er so.
Das ist eine gesegnete Au, die Augia Felix, die Reichenau.
Esther Leufen war auf der Insel Reichenau. Die Klosterinsel im Bodensee zählt zu den deutschen UNESCO-Welterbestätten.
Der Stichtag.
In den 60ern gehörte er zu den größten Kassenmagneten in Hollywood. In mehr als 150 Kinofilmen ist er aufgetreten. Weltberühmt gemacht hat ihn seine Rolle in Manche mögen's heiß. Tony Curtis, heute vor 100 Jahren wurde der Schauspieler geboren. Lutz Hanka erinnert an ihn.
Die erste Rolle ist so winzig, da taucht sein Name nicht mal im Abspann auf. Aber es kommt bergeweise Fanpost. Wer ist dieser absurd gut aussehende junge Mann, der so verführerisch mit Yvonne de Carlo über die Leinwand tanzt?
Mein erster Job in Hollywood war, Touristen durch die Universal Studios zu kutschieren. Und nur weil so viele Mädchen hinter mir her waren, durfte ich da als Schauspieler anfangen. Für $60 die Woche.
Tony Curtis wird zum Zugpferd der Universal Studios. Typ Verführer, smart, cool, elegant. Aber er kann auch fiese Rollen. 1957 glänzt er als zynischer Presseagent in Sweet Smell of Success.
I don't want tips from the kitty. I'm in the big game with the big players. From now on, the best of everything is good enough for me.
Und wird ein Jahr später an der Seite von Sidney Poitier im Ausbrecherdrama Flucht in Ketten für einen Oscar nominiert.
Even them swamp animals.
Even that weasel.
You calling me a weasel?
No, I'm calling you a white man.
Den Oscar bekommt Tony Curtis zwar nicht, dafür einen Anruf von Starregisseur Billy Wilder, ob er nicht Lust habe, in seinem nächsten Film mitzumachen, einer wirklich haarsträubenden Geschichte.
Hello, Mr. Polyakov. I understand you're looking for a couple of girl musicians.
Zwei arbeitslose Musiker fliehen in Frauenfummel mit einer Damen-Jazz-Kapelle vor der Chicagoer Mafia nach Florida.
I'm the bass fiddle, just call me Daphne.
My name is Josephine.
Yeah. Manche mögen's heiß, eine Jahrhundertkomödie und ein Glücksfall für Tony Curtis, denn er spielt einen tollpatschigen Millionär, der sich von Marilyn Monroe bezirzen lässt.
That's my hobby.
You collect shells?
Yes, so did my father and my grandfather. You might say we had a passion for shells. That's why we named the oil company after it.
Shell oil?
Please, no names.
Da klingt er ganz wie sein großes Vorbild Cary Grant, mit dem er kurze Zeit später in einem pinkfarbenen U-Boot in See sticht. In Blake Edwards umwerfender Kriegspersiflage Unternehmen Petticoats.
If you didn't travel in pairs, you just didn't travel. Why don't you make out your shopping list, sir, and I'll see what's left at the market.
Now you're not a volunteering type. What's your angle?
Well, let's just say I'm an optimist.
Als ein Stern sinkt und die guten Rollen ausbleiben, erfindet sich Tony Curtis nochmal neu und wird Anfang der 70er Jahre an der Seite von Roger Moore zum bestbezahlten Fernsehstar der Welt.
Ich bin Danny Wilde, habe meine eigenen wilden Probleme in London und nach einem gepflegten Lunch, den du jetzt bezahlen wirst, mache ich hier den großen Hoppelmann, miet mir eine Maschine und wenn es keine gibt, greife ich auf meine eigenen
zwei. Bist du jetzt fertig?
Ja, aber nur mit den Nerven.
Die ZDF-Serie Die Zwei hat bis heute Kultstatus. Vor allem wegen der schnoddrigen Blödeleien seiner Synchronstimme, Rainer Brandt. Im wahren Leben des Arbeiterjungen aus der Bronx ist wenig Platz für Leichtigkeit. Jugendgewalt, Antisemitismus, die Schläge seiner schizophrenen Mutter, Alkohol, Drogen, mehrere gescheiterte Ehen und das Gefühl, wie er sagt, als Vater versagt zu haben. Im Alter wird die bildende Kunst sein therapeutischer Ausgleich. Er malt, baut Collagekästen und schafft es mit seinen Timeboxes sogar ins Museum of Modern Art in New York. Tony Curtis stirbt 2010 im Alter von 85 Jahren. Geboren wurde der letzte Lebemann des alten Hollywood am 3. Juni 1925, heute vor 100 Jahren.
Der Stichtag von Lutz Hanka.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christian Hake. Tennisprofi Alexander Zverev ist ganz entspannt ins Viertelfinale der French Open eingezogen. Nach nur 51 Minuten und anderthalb Sätzen musste sein Gegner verletzungsbedingt aufgeben. In der Runde der letzten acht wartet jetzt aber kein geringerer als Novak Djokovic, der sein Achtelfinale ebenfalls ohne große Mühe gewinnen konnte. Übrigens sein 100. Sieg bei den French Open überhaupt. Guido Ringel ist für uns in Paris. Guido, kann Zverev Djokovic denn überhaupt schlagen?
Also ich würde sagen, ja, das kann er. Das hat er auch schon hier und da geschafft in der Vergangenheit. Und Djokovic ist natürlich noch immer der erfolgreichste Spieler der Geschichte und trotz seiner 38 Jahre einer der besten. Aber die Saison ist für den Superstar nicht so rund gelaufen, auch auf Sand nicht, dem Belag, der hier also auch in Paris gespielt wird. Er ist ein bisschen abgesackt in der Weltrangliste, aber bei einem Grand-Slam-Turnier ist er natürlich immer ernst zu nehmen, sehr ernst. Da entwickelt der so ehrgeizige Serbe nochmal extra Kräfte und gehört mit Sicherheit zu den Titelkandidaten. Er hat hier bei den French Open ja auch schon dreimal gewonnen. Der findet sich also hier zurecht auf diesem anstrengenden Sand im Stade Roland-Garros. Also Zverev muss an seine Grenzen gehen und einen sehr guten Tag erwischen. Aber er hat ja Kraft gespart durch den Kurzeinsatz im Achtelfinale, durch die Aufgabe seines Gegners. Also Zverev in Topform bei seinem, wie er sagt, Lieblingsturnier kann einen nicht mehr so unwiderstehlichen Djokovic durchaus packen, ja.
Das Viertelfinale ist dann am Mittwoch und für seinen freien Tag hat Zverev ganz klare Pläne.
Ich habe meine Routinen, oder was heißt meine Routinen? Ich habe meinen besten Freund hier, Marcelo, und dann spielen wir halt eine Runde mehr Mario Kart. Das ist halt bei uns so zur Routine geworden. Also ich bin nicht jemand, der viel rausgeht. Ich bin nicht jemand, der viel in der Stadt ist. Ich bin mehr in meinem Zimmer mit meinen eigenen Leuten. Und wie schon gesagt, dann spiele ich halt eine Runde mehr Mario Kart und gehe halt etwas früher ins Bett. Also das ist für mich kein Problem mehr.
Die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, hatte in seinem Achtelfinale gegen Andrei Rublev auch keine Probleme und steht nach seinem Sieg ebenfalls im Viertelfinale. Während bei den Fußballnationalmannschaften alles im Zeichen der Nations League steht, die Frauen spielen ja in Wien ihr letztes Gruppenspiel gegen Österreich und die Männer dann am Mittwoch ihr Halbfinale in München gegen Portugal, wird in der Bundesliga fleißig an den Kadern für die kommende Saison gearbeitet. Werder Bremen zum Beispiel hat jetzt den neuen Trainer Horst Steffen offiziell vorgestellt. Heiko Neugebauer war dabei und erklärt uns, was Steffen für ein Typ ist, wofür er steht und was er mit Werder vorhat.
Horst Steffen ist vierfacher Vater und vierfacher Großvater. Der 56-Jährige bezeichnet sich selbst als ausgeprägten Familienmenschen. Und diese familiären Werte sind es auch, die Steffen nun bei Werder implementieren möchte und die ihn vermeintlich auch so gut zu diesem Verein passen lassen.
Es geht im Miteinander um Verbindung, dass klar ist, dass wir verbunden sind als Spieler, als Trainerteam mit den Spielern und dann am liebsten eben mit allen beteiligten Fans und so weiter. Das klar ist, hey, das ist, die wollen alle mitnehmen. Das ist das Ziel, was wir angehen oder was ich gerne erreichen möchte, dass wirklich alle nachher sagen, hey, wow, das ist Werder und das ist ein Verein.
Offensiven Fußball möchte er spielen lassen, viel Ballbesitz haben, hohes Pressing auf den Platz bringen. Für ein dreckiges 1:0 stehe er nicht. Mit seinem letzten Verein, der SV Elversberg, wurde er genau dafür hochgelobt, führte den Verein von der Regionalliga bis fast in die Bundesliga. Erst in der Relegation scheiterten die Saarländer an Heidenheim. Steffen wird darüber hinaus ein besonderes Händchen für junge Talente nachgesagt. Wer das Kontakt entstand dann auch zur Zeit der Leihe von Nick Woltemade nach Elversberg vor 2 Jahren. Für Steffen geht es jetzt erst einmal darum, sich einen Eindruck seines neuen Arbeitgebers zu verschaffen. Trotzdem hofft er darauf, irgendwann in nächster Zeit zumindest noch eine Woche Urlaub irgendwie unterbringen zu können.
Ein bisschen Zeit hat er ja noch. Die Vorbereitung auf dem Platz startet bei Werder Bremen erst am 5. Juli.
war das Wichtigste vom Sport, zusammengefasst von Christian Hake.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Olaf Knapp. Bundesinnenminister Dobrindt will trotz eines Gerichtsurteils weiter Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Zuvor hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Eilverfahren beschlossen, dass Zurückweisungen von Asylsuchenden hinter der deutschen Grenze rechtswidrig sind. Bianca Schwarz in Berlin fasst die Bedeutung des Beschlusses zusammen.
Das Gericht stellt klar fest, dass auf deutschem Staatsgebiet keine Zurückweisungen stattfinden dürfen. Stattdessen muss das Dublin-Verfahren angestoßen werden. Das heißt, es muss zuerst überprüft werden, welches andere EU-Land für das Asylverfahren zuständig ist. Das Dublin-Verfahren kann man aber, sagt das Gericht, an der Grenze durchführen. Das heißt, Asylsuchende haben deswegen nicht automatisch das Recht, jetzt komplett in die Bundesrepublik einzureisen. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar, soll heißen, das gilt ab sofort.
Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Birgit Borchela.
Der Sieg von Rechtsnationalist Nawrocki, der die Stichwahl um das Präsidentenamt mit 50,9% gewonnen hatte, bringt die Tusk-Regierung in Nöte. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Tusk befürchtet, dass seine Koalition daran zerbrechen könnte und er seine proeuropäische Politik nicht fortsetzen kann. Sollte aber seine Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, so würde dies zeigen, dass sie immer noch einen Auftrag zum Regieren hat.
Russland hat sein Memorandum mit Forderungen an die Ukraine für einen möglichen künftigen Friedensvertrag veröffentlicht. Darin bleibt die russische Führung bei ihren Maximalforderungen. So besteht sie beispielsweise darauf, dass die Ukraine die besetzten Gebiete als Teil der Russischen Föderation international bindend anerkennt. Die ukrainische Regierung will die Forderungen prüfen. Zuvor hatten Vertreter beider Seiten in Istanbul beraten. In Oberbayern ist ein Mann an einer Infektion mit dem seltenen Borna-Virus gestorben. Ein weiterer an dem Virus erkrankter Mann werde derzeit behandelt, teilte das zuständige Landratsamt mit. Beide Männer kommen demnach aus dem Stadtgebiet von Pfaffenhofen. Wie sie sich mit dem Virus infizieren konnten, versucht das Gesundheitsamt derzeit zu klären. Das Borna-Virus kommt in der Feldspitzmaus vor. Das Wetter in Deutschland. Nachts meist trocken, gebietsweise etwas Regen, später Nebel, Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tage im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad. Mittwoch teils heiter, teils Schauer und Gewitter bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit vier Meldungen aktuell. Zunächst Österreich. Die A14 Rheintal-Walgau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Pfändertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Hohenfelde und Lägerdorf nach einem Unfall gesperrt. Dann A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach. Zwischen Rheinbach und Zwisttal wird ein LKW geborgen. Voraussichtlich ist die Autobahn noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kommen Sie gut an. Gute Fahrt wünscht Philipp Kaver.
Die ARD-Infonacht.
Großbritannien macht sich über sein Verhältnis zu Russland schon lange keine Illusionen mehr. Für alle konservativen Premiers der vergangenen Jahre hat das gegolten und es gilt auch für Labour-Regierungschef Keir Starmer. Der hat gestern seinen Bericht zur Verteidigungspolitik vorgestellt. Ein umfassendes Aufrüstungsprogramm. Neue U-Boote, Modernisierung der Atomwaffen, Bau von Munitionsfabriken, alles das. Das Ziel heißt Warfighting Readiness, also was hierzulande auch Kriegstüchtigkeit genannt wird. Christoph Prössl hat zugehört, wie Starmer die Briten von der neuen Ernsthaftigkeit der Lage überzeugen möchte.
Den Ort seiner Rede hat Keir Starmer bewusst gewählt. Der britische Premier sprach vor Arbeitern und Angestellten in der Werft des Rüstungskonzerns BAE in Glasgow, Schottland. Für die Fernsehübertragung war alles bewusst inszeniert. Zwei Fregatten im Bau im Hintergrund, die Belegschaft scharte sich in der Halle um den Premier. Der kündigte Ausgaben an, Milliarden für die Verteidigung, doch es soll eine Verteidigungsdividende geben, einen ökonomischen Nutzen der politischen Notwendigkeit.
We must deliver for working people again. To seize now a defense dividend for the British people, using this moment to drive jobs and investment throughout the country.
Jobs und Investitionen verspricht der Premier für alle Landesteile. Konkret kündigte Starmer an, 12 neue atomgetriebene U-Boote bauen zu lassen. Diese sollten mit konventionellen Waffen bestückt sein und in die Jahre gekommene U-Boote ab Ende der 2030er Jahre ersetzen. Außerdem kündigte Starmer Investitionen für die britischen Atomwaffen an, insgesamt 18 Milliarden Euro und
I can announce today that we're going to build at least 6 new munitions factories in the United Kingdom, generating over 1,000 jobs.
Im Vereinigten Königreich sollen 6 neue Munitionsfabriken gebaut werden. Allein dadurch sollen mindestens 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Keir Starmer war bemüht, die Notwendigkeit dieser Investitionen zu erklären. Er wies auf die Bedrohung durch Russland hin.
We face war in Europe.
Wir stehen einem Krieg mitten in Europa gegenüber. Es gibt Cyberattacken. Es wird in unsere Gewässer und in den Luftraum eingedrungen. Das übt Druck aus auf uns, erhöht Kosten für die Menschen hierzulande. Starmer sagte, es gehe darum, eine kampfbereite, gerüstete Nation zu werden. Damit definierte er die strategische Ausrichtung der nächsten Jahre. Dies sei die Grundlage von Abschreckung, führte Starmer aus. Er betonte auch die Bedeutung der NATO als wichtigstem Verteidigungsbündnis, das über Jahrzehnte Stabilität gebracht habe. Die britische Regierung hat bereits zugesagt, die Ausgaben für Verteidigung von derzeit 2,3% der jährlichen Wirtschaftsleistung auf 2,5% im Jahr 2027 zu erhöhen. In den Jahren danach soll der Betrag weiter steigen auf 3%. Doch hier ist Keir Starmer weniger konkret. Es heißt, dieser Wert solle angestrebt werden. Das lässt Experten und die Opposition aufhorchen, die Starmer vorwerfen, das reiche nicht. Ähnlich wie in Deutschland ist nach 1990 über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig für Verteidigung ausgegeben worden. Eine Umkehr dieser Politik erfordert demnach deutlich mehr Geld als die bislang gemachten Zusagen. Starmer argumentiert, er wolle keine Zusagen machen, die er dann nicht halten könne. Maßgeblich dürfte sein, wie sich in den kommenden Jahren das Wirtschaftswachstum und damit die Steuereinnahmen entwickeln.
Christoph Prössl berichtete, wie Großbritannien aufrüstet.
Wirtschaft.
Schauen wir in die USA, die Häfen der Westküste, dort, wo bisher die meiste Fracht aus China ankam, die kämpfen wegen der Zollpolitik von Präsident Trump mit Problemen. Aktuell sind die Importzahlen etwa im Hafen von Los Angeles eingebrochen. Trotz Hoffnung auf Besserung hinterlässt die andauernde Unsicherheit Spuren. Aus Los Angeles berichtet Antje Sieb.
Die riesigen Ladekräne schaffen einen Container nach dem anderen vom Deck des vor Anker liegenden Schiffs hinüber in den Hafen. Dort wird die Fracht per Lastwagen weiterverteilt. Die Häfen von Los Angeles und Long Beach sind die beiden größten in den USA und die wichtigsten für Fracht aus China. In den letzten Monaten gab es immer mehr zu entladen. Kein Wunder, sagt Gene Soroka, Direktor des Hafens von Los Angeles, bei einer Pressekonferenz.
That boost. Der Aufschwung kommt hauptsächlich daher, dass Importeure schnell noch die Lager voll gemacht haben, bevor die Zölle hochgingen. Dieses Muster haben wir seit letztem Jahr sehen können.
Dann kam der erwartete Einbruch. Im Hafen Los Angeles landeten in der ersten Maiwoche rund 30% weniger Importe an als normalerweise.
Volume in the first week of May here at the Port of LA was down more than 30% on the import side of our ledger.
Die sofort spürbare Folge,
Weniger Arbeit für alle im Hafen.
Fewer containers mean less work.
Weniger Container heißt weniger Arbeit für Hafenarbeiter an den Docks, für Lastwagenfahrer, für Arbeiter in den Lagerhäusern. Das konnte man direkt sehen.
Mittlerweile sind die enorm hohen Zölle von 145% auf chinesische Waren, die Präsident Donald Trump im April verhängt hatte, erst mal wieder vom Tisch. Die USA und China hatten sich auf eine 90-tägige Verhandlungspause geeinigt. Bis zum Ende dieser Frist gelten Zölle von durchschnittlich 30% auf chinesische Waren. Aber auch das bedeutet noch deutlich erhöhte Preise, sagt Soroka.
Remember that these prices are still very much elevated.
Trotzdem werden die Importe jetzt wieder hochgehen. Das erwartet auch Ryan Calkins von der Hafenkommission in Seattle an der nördlichen Westküste. Man müsse sich vorbereiten, um im Sommer genug Arbeitskräfte verfügbar zu haben, sagte er dem Fernsehsender CNN.
We anticipate that by midsummer that we're going to see a surge. We're going to need to staff up to make sure we can operate at full capacity to manage all that.
Auch in Los Angeles rechnet man damit, dass es an den Docks bald wieder mehr zu tun gibt. Allerdings sei sehr schwer vorherzusehen, wie es längerfristig weitergeht.
Looking ahead. With trade policy shifts happening so quickly.
Wenn die Zollpolitik sich so schnell ändert, ist das eine Herausforderung für die Wirtschaft und auch für Häfen. Bei allen meinen Meetings herrscht Unsicherheit vor und geschäftliche Strategien zu entwickeln bleibt schwierig.
Denn Logistik braucht Zeit. Von der Bestellung über Produktion und Auslieferung kann es etwa 3 Monate dauern, bis Ware aus China im Hafen von Los Angeles bereitsteht. Wer auf Vorrat bestellt, hat Lagerkosten. Bei Saisonware ist das Zeitfenster oft eng. Die Unsicherheit werden die US-Kunden wahrscheinlich spüren, sagt Hafendirektor Gene Soroka. Auch wenn er davon ausgeht, dass es am Ende eine Einigung geben müsse.
Achtung, eine Gefahrenmeldung. Falschfahrer auf der A36 Wolfenbüttel-Braunschweig. Zwischen Wolfenbüttel Süd und Wolfenbüttel Nordwest kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Das gilt für die A36 Wolfenbüttel Richtung Braunschweig. Zwischen Wolfenbüttel Süd und Wolfenbüttel Nordwest ein Falschfahrer. Vorsicht dort bitte in beiden Richtungen. Thema Katastrophenschutz. Jetzt in der ARD-Infonacht. Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn eine Naturkatastrophe über uns hereinbricht? Welche Lebensmittel zum Beispiel parat sein sollten, wenn mal der Strom ausfällt? Oder was die verschiedenen Sirenensignale bedeuten? Eigentlich sollten wir das alle runterbeten können wie das kleine Einmaleins. In der Praxis sieht's oft anders aus. Die baden-württembergische Landesregierung hat das Thema Katastrophenschutz daher im Lehrplan verankert. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, im Katastrophenfall das Richtige zu tun. So ein Aktionstag hat jetzt in Neuenburg am Rhein stattgefunden. Valentin Heib war dabei.
Aber Eier brauchen wir, weil man braucht immer Eiweiß, sonst kann ein Mensch nicht überleben.
Laura Albach und ihre Mitschüler stehen zwischen Tischen mit verschiedenen Lebensmitteln. Ihre Aufgabe, diejenigen raussuchen, die sie im Katastrophenfall kaufen würden. Wenn also der Strom ausfällt und man Vorräte für eine längere Zeit braucht. Hinterher gibt's den Check. Haben Sie das Richtige ausgesucht?
Die Nudeln?
Die habe ich, weil die sind aus Weizen und Weizen ist eigentlich gut nahrhaft. Und eben mit einem Feuer kann man die auch mit Wasser zubereiten.
Weißt du noch, was in dem Regal neben den Nudeln war? Couscous stand da, genau, sehr gut.
Ja, der Couscous wäre tatsächlich die bessere Wahl gewesen, weil er weniger Wasser zum Kochen braucht. Und Laura hat noch mehr gelernt.
Zum Beispiel kann man auch zur Not Katzenfutter essen, wenn es nicht giftig für Menschen ist. Und das fand ich auch sehr interessant. Oder dass man auch Zucker braucht. Also man kann auch Zucker, also roher Zucker mitnehmen oder Chips oder irgendwas Zuckerhaltiges.
640 Schüler sind zum Katastrophenschutztag nach Neuenburg gekommen. Die Wiesen am Rhein sind voll mit Einsatzfahrzeugen, Schutzanzügen und 180 Einsatzkräften. THW, Feuerwehr, Bergwacht. Die Sechstklässler sollen sehen, wer im Ernstfall für was zuständig wäre, sagt Organisatorin Isa Federer.
Die Idee ist, dass eben ein Kind, was ungefähr 10 Jahre alt ist, in einer Katastrophe nicht helfen darf und nicht helfen kann. Aber sie können sich darauf vorbereiten und wissen, was zu tun ist. Und einfach das typische, ach, habe ich schon gesehen, brauche ich nicht als Gaffer daneben stehen, sondern ich bin Profi, ich habe das am Aktionstag mitgekriegt und da wollen wir ein bisschen hin, dass die einfach wissen, was machen diese Einheiten.
Für Laura ist das Konzept heute aufgegangen.
Also ich bewerte den Tag von 10 von 10. Ich finde es sehr, sehr cool, dass man hier lernt, wie man in einer Katastrophe umgeht, auch für diese, gerade weil weil die das für alle Sechstklässler machen von Realgymnasium und so, dass die alle sozusagen lernen, hey, was mache ich trotz, dass ich noch so jung bin, in einer Katastrophensituation.
Eindrücke vom Katastrophenschutztag in Neuenburg.
Die ARD-Infonacht.
In Singapur ist der Shangri-La-Dialog zu Ende gegangen, das wichtigste Sicherheits- und Verteidigungstreffen im Asien-Pazifik-Raum. China hat keine Regierungsvertreter geschickt und doch stand China im Zentrum der Diskussion. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth warnte vor einer militärisch immer stärker werdenden Volksrepublik. Chinas Drohungen in Richtung Taiwan seien ernst zu nehmen. Hegseth forderte asiatische Länder auf, mehr Geld in Verteidigung zu investieren.
Dass China auf dem Shangri-La-Sicherheitstreffen in Singapur als Bedrohung dargestellt wurde, verärgert die chinesische Staats- und Parteiführung. Allen voran die Warnungen von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass die Volksrepublik die demokratisch regierte Insel Taiwan angreifen könnte, kamen in China nicht gut an. Dieser sagte in Singapur:
Any attempt by communist China to conquer Taiwan by force.
Jeder Versuch des kommunistischen Chinas, Taiwan gewaltsam zu erobern, würde verheerende Folgen für den Indopazifik und die Welt haben. Es gäbe keinen Grund, dies zu beschönigen. Die Bedrohung, die von China ausgehe, sei real und sie könne unmittelbar bevorstehen, was die USA nicht hofften, aber es könnte durchaus sein. So Pete Hegseth. Das chinesische Außenministerium reagierte daraufhin am Sonntag und warnte, die USA sollten nicht versuchen, das Thema Taiwan als Druckmittel zu verwenden und sie sollten nicht mit dem Feuer spielen. Die Volksrepublik sieht die demokratisch regierte Insel Taiwan als eigenes Staatsgebiet an. Nachrichtenmoderatorin Tian Liang im chinesischen Staatsfernsehen CCTV machte klar, dass kein Land in der Position sei, sich dort einzumischen. Taiwan sei ein innenpolitisches Thema. Auch Regierungsvertreter anderer Länder stellten bei dem Sicherheitsgipfel in Singapur China als sicherheitspolitisches Thema zur Diskussion. Australien forderte von China mehr Transparenz in Bezug auf militärische Übungen und Aufrüstung. Der Verteidigungschef der Philippinen machte klar, dass die Spannungen der Philippinen mit China nichts mit der strategischen Rivalität zwischen den USA und China zu tun hätten.
The Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry.
China liegt mit mehreren Staaten im Streit über Souveränitätsansprüche auf Inseln im Süd- und Ostchinesischen Meer, so auch mit den Philippinen. China tritt dabei zunehmend aggressiv auf. Just parallel zum Sicherheitsgipfel in Singapur hat das chinesische Militär erneut Manöver im Südchinesischen Meer durchgeführt. In Chinas Staatsmedien waren Bilder zu sehen von einer Militärübung in der Nähe der Spratly-Inseln. Diese beanspruchen mehrere Anrainerstaaten ganz oder teilweise für sich. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth forderte die asiatischen Staaten auf, dringend mehr Geld in Verteidigung zu investieren, so wie Europa es gerade tue. Dabei hob er ausdrücklich Deutschland als positives Beispiel hervor. Er machte außerdem klar, dass die USA ihr Engagement im Indopazifik weiter ausbauen möchten in Form von Verteidigungskooperation. Ben Schreer ist Sicherheitsexperte des International Institute for Strategic Studies, welches den jährlichen Sicherheitsdialog in Singapur organisiert.
Die Frage ist natürlich, wie das gerade in der Region, also in Südostasien ankommt, also diese starke Dichotomie, auf der einen Seite die China und auf der anderen Seite die USA und ihre Partner. Das möchte man eigentlich in der Region nicht so hervorgehoben sehen, weil man sich eben nicht auf die eine oder andere Seite stellen will.
China ist für viele asiatische Staaten der wichtigste Handelspartner. Diesen nicht verlieren zu wollen, könnte für manche wichtiger sein, als sich China sicherheitspolitisch entgegenzustellen.
Mit Ausnahme natürlich der Philippinen, die das anders sehen aufgrund der Bedrohung, die sie wahrnehmen von Seiten Chinas.
Der Shangri-La-Dialog ist der wichtigste Sicherheitsgipfel im Asien-Pazifik-Raum. Aus Europa nahm unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil. Der französische Staatschef warnte vor einer Spaltung der Welt durch die Supermächte USA und China und rief außerdem zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien auf.
Eva Lambi-Schmidt berichtete über den Shangri-La-Dialog. Rente mit 70. Wenn die Bundesregierung das vorantreiben wollte, könnte sie in Deutschland mit lautem Widerstand rechnen. Ganz anders sieht es offenbar bei unseren nördlichen Nachbarn in Dänemark aus. Dort ist vergangene Woche die Rente mit 70 beschlossen worden, ab 2040. Das Besondere, nicht nur die Regierung stimmte für die Anpassung, sondern auch Teile der Opposition. Doch so groß die politische Mehrheit für das Vorhaben ist, es gibt auch einige Menschen in Dänemark, die sich Sorgen machen, vor allem die, die betroffen sind. Johannes Koch berichtet.
Jans Gjørt steht leicht gebeugt vor einer Wand. In seiner Hand eine Maurerkelle. Gleichmäßig verteilt er damit Mörtel. Hier merkt man seinen Rücken besonders deutlich. Ich mache mir Sorgen, dass mein Körper das nicht aushält und ich am Ende Schmerzmittel nehmen muss und nicht mehr richtig mit meinen Enkelkindern spielen kann. Erzählt der Maurer im dänischen Fernsehen. Skjørt ist 42. Das heißt, für ihn gilt das, was das dänische Parlament am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen hat. Dänen, die ab 1971 geboren sind, sollen bis 70 arbeiten. Für die dänische Arbeitsministerin Ane Helsbø-Jørgensen ein Erfolg.
Ich bin froh, dass wir seit 20 Jahren mit einer großen Mehrheit diese Vereinbarungen über die Renten getroffen haben. Die Dänen wissen, worauf sie sich verlassen können.
Der Schritt in Dänemark kommt nicht überraschend. Seit 2006 steigt das Renteneintrittsalter in dem skandinavischen Land kontinuierlich an. Abhängig von der Lebenserwartung wird alle 5 Jahre nachjustiert. Aktuell gehen die Dänen mit 67 Jahren in Rente. 2030 steigt das Renteneintrittsalter dann auf 68, 2035 auf 69 Jahre und ab 2040 auf 70 Jahre. Das sorgt auch für Kritik, zum Beispiel bei Sozialarbeiterin Sophie Börsen.
Ich wünschte, sie würden damit aufhören und es nicht auf 70 anheben, sondern es bei 67 belassen und eine andere Lösung finden.
Laut einer Studie des dänischen Pensionsfonds PFA arbeitet die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne mit älteren Kollegen zusammen. Einer dieser älteren Mitarbeiter ist Karl-Erik Rasmussen. Er ist 70 Jahre alt und arbeitet noch immer in einem Ingenieursbüro. Es macht Spaß zu arbeiten. Es macht Spaß, etwas bewirken zu können. In meinem Alter ist es auch schön, junge Menschen zu beeinflussen. Hoffentlich auf positive Art und Weise. Doch nicht jeder könne bis 70 arbeiten, heißt es in einer Mitteilung der größten dänischen Gewerkschaft 3F. Für Menschen, die hart körperlich arbeiten, fordert die Gewerkschaft eine frühere Rente. Auch Maurer Jans Gjørt würde dazu zählen. Ich habe einen Kollegen, der jetzt zum Physiotherapeuten und Chiropraktiker geht, weil er sich seinen Rücken komplett ruiniert hat und nicht mehr kann. Und er ist genauso alt wie ich. Jans Gjørt hofft auf Sonderregeln, damit er, trotz des neuen Gesetzes in Dänemark, nicht bis 70 arbeiten muss.
Standpunkte.
Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen PiS-Partei, hat die Stichwahl in Polen gewonnen. Es war ein knapper Sieg, aber ein Sieg mit Folgen. Der EU-Kritiker dürfte dem EU-freundlichen Ministerpräsidenten Tusk das Regieren schwer machen. Tusk will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen, zeitnah, wie er gestern Abend angekündigt hat. In den deutschen Medien wird der Ausgang der Stichwahl auch überwiegend als Schlag ins Kontor für die Mitte-Links-Regierung wahrgenommen. Unser Gastautor heute ist Harald Liko, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er sieht das Wahlergebnis als Teil eines Trends in Europa, weg von der EU hin zum Nationalstaat.
Das Motto ist furchtbar abgegriffen. Doch immerhin leitet es die Nationalhymne ein und passt heute so gut. Noch ist Polen nicht verloren. Gemeint ist, Ruhe bewahren, erstmal abwarten, wie die liberale Regierung und der rechtspopulistische Präsident miteinander klarkommen. Doch die Lehren dieser Wahl sind auch abseits des Warschauer Pakts alarmierend. Erstens, das zwielichtige, skandalgeneigte Vorleben eines Kandidaten ist für große Teile des Wahlvolks kein Makel, sondern eher ein Pluspunkt. Zweitens, der Anti-Establishment-Faktor zieht besonders, sobald eine Anti-Europa-Note hinzukommt. Renationalisierung, Polarisierung, ein anti-elitär kostümiertes irgendwie dagegen, das sind die Megatrends. Das oft beschworene Zusammenrücken der EU im Angesicht der russischen Schandtaten drückt sich partout nicht in Wahlergebnissen aus. Nein, auch Europa ist noch nicht verloren, doch die Zerreißproben werden hart und härter.
Ein Kommentar von Harald Likus. Für die Magdeburger Volksstimme kommt das Wahlergebnis nicht von ungefähr.
Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen, sind misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker, auch Tusk, mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als 1 Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges.
Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau.
Die Niederlage des regierungsfreundlichen Kandidaten in Polen ist eine Katastrophe für das liberale Europa. Eine schwere Bürde für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen und eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. Tusk hatte gehofft, endlich durchregieren zu können. Nun muss er weiter mit einem Präsidenten leben, der mit seinem Vetorecht zentrale Vorhaben der Mitte-Links-Koalition stoppen kann. Für die Regierung ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Liberalen haben es nicht geschafft, ihre Anhängerinnen und Anhänger in ausreichender Zahl zu mobilisieren.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Konstanze Semidey.
Kultur.
1995 machte die amerikanisch-schottische Band Garbage mit ihrem gleichnamigen Album von sich reden und verkaufte mehrere Millionen Platten. Jetzt erscheint ihr 8. Album mit dem philosophischen Titel Let All That We Imagine Be The Light. Marcel Anders hat sich's angehört und mit der Sängerin Shirley Manson gesprochen.
Ich bin von der Bühne gefallen und habe mir eine so schwere Hüftverletzung zugezogen, dass ich gleich 2 Operationen in 18 Monaten brauchte.
Für Garbage-Sängerin Shirley Manson waren die letzten Jahre alles andere als leicht. Die heute 58-Jährige war ans Bett gefesselt, auf starken Schmerzmitteln und musste hilflos mit ansehen, was in der Welt passierte. Kriege, Chaos und ein politischer Rechtsruck. Dinge, die ihr so gar nicht gefallen. Let All That We Imagine Be The Light ist eine bissige Auseinandersetzung mit dem Älterwerden und dem Zeitgeist. Tenor? Schluss mit der Negativität, der Angst und dem Klagen. Höchste Zeit für Optimismus und mutige Taten, um wirklich etwas zu verändern.
Der Mensch ist so kompetent, was Schönheit, Poesie, Kreativität und Architektur betrifft. Trotzdem ist er auf der Evolutionsleiter stehen geblieben. Und ich glaube nicht, dass das so sein muss. Er könnte seinen Weg aus dieser Zwickmühle finden, wenn er Risiken eingeht, seine Fantasie nutzt und sich zu seinen Fehlern bekennt.
Positivität als Schlüssel zu einer besseren Welt. Darum geht es auf einem Album, das für Garbage-Verhältnisse überraschend elektronisch und düster ausfällt. Die 10 Stücke setzen auf Sequencer, Analog-Keyboards und einen sphärischen, mystischen Sound, der etwas Cineastisches hat. Der perfekte Soundtrack zu den eindringlichen Bildern und Botschaften in Mansons Texten.
I got about 60 different. Ich habe über 60 Songideen von der Band bekommen. Und diejenigen, die auf dem Album gelandet sind, haben sofort etwas in mir ausgelöst. Ich fand es aufregend, dass es diesmal etwas anderes ist, als das, woran wir bisher gearbeitet haben. Im Sinne von, es ist düster und erinnert an Filmmusiken. Nach 30 Jahren als Band ist es ein fantastisches Gefühl, mal etwas vollkommen Neues zu erkunden.
Exploring something slightly different for us.
»30 gemeinsame Jahre und immer noch aufregend und frisch. Das macht Shirley Manson Hoffnung für die Zukunft. Nach dem Motto, älter werden heißt noch lange nicht berechenbar und langweilig zu sein. Das unterstreicht Let All That We Imagine Be The Light eindrucksvoll. Ein starkes Album mit einer waschechten Mission.
I'm inspired by people like Debbie Harry.
Ich bin inspiriert von Debbie Harry und Patti Smith, die mittlerweile in ihren 70ern und 80ern sind. Sie zeigen meiner Generation, dass wir als Frauen heute längere Karrieren haben können als je zuvor. Eben, dass für Frauen nicht schon alles mit Ende 20 vorbei ist, sondern sie bis in ihre 80er weitermachen können. Genau wie ihre männlichen Kollegen.
Just as your male compatriots are.
If you're ready for love, if you're ready for love.
Let all that we imagine be the light, heißt dieses 90er-Revival von Garbage. Hören wir noch ein bisschen was draus, bevor dann gleich ab 2 Henrik Lückhoff übernimmt. Er begleitet Sie weiter bestens informiert durch die ARD-Infonacht. Tschüss, sagt Philipp.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Zurückweisung von Asylsuchenden fest, obwohl eine Gerichtsentscheidung Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit nährt. Das Berliner Urteil sei eine Einzelfallentscheidung ohne allgemeine Gültigkeit, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Zuvor war Kritik an ihm laut geworden. Das Gericht hatte 3 Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Der Sieg des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Nawrocki in Polen setzt die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Tusk unter Druck. Er werde im Parlament die Vertrauensfrage stellen, sagte Tusk in einer Ansprache im polnischen Fernsehen. Das Regieren unter dem neuen Präsidenten werde Einheit und Mut der Dreierkoalition erfordern, erklärte Tusk. Die Vertrauensabstimmung solle dafür ein erster Test sein. In Polen hat das Staatsoberhaupt mehr Befugnisse als der Bundespräsident in Deutschland. Vor allem kann er mit seinem Vetorecht alle Reformpläne der Regierung blockieren. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. Sie forderte die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln oder eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. In Cottbus wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage sowie eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1800 Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten entdeckt worden. Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic